Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Uni Innsbruck. Melanie Bartos begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe und ich bin heute zu Gast an der Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie und zwar bei Frau Professor Nikita Davan. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Danke, es ist eine große Freude für mich, hier zu sein und meine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte mit Ihnen zu diskutieren.
Ja. Vielen Dank. Ich möchte jetzt gar nicht allzu viel vorausschicken. Was ich sagen möchte, ist, dass Sie seit Herbst letzten Jahres Professorin für politische Theorie und zwar mit den Schwerpunkten Frauen- und Geschlechterforschung hier am Institut für Politikwissenschaft sind. Aber wie das sozusagen zustande gekommen ist, vielleicht können Sie selber mal erzählen wieder, weil es ist gerade Ihr Werdegang sehr spannend, dass wir das vielleicht so als Einstieg ein bisschen besprechen.
Sehr gerne. Also ich habe eine lange Erfahrung und Geschichte von Migration. Also ich bin schon die vierte Generation Migrantin in meiner Familie. Ich bin in Bombay geboren und habe da, also in der Nähe von Bombay ist ein kleiner Vorort, hatte 1 Million Einwohner und da habe ich auch dann bin ich in der Schule gegangen und dann später habe ich an der Bombay Universität studiert. Also am Anfang habe ich Commerce und Economics, also Ökonomie studiert und Wirtschaftswissenschaft. Und in Indien ist es so, dass da wird sehr großer Wert gelegt auf Sprachen. Also an der Uni hatten wir die, also müssten wir natürlich Englisch und Hindi und Marathi lernen, aber auch wir hatten auch auch die Möglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen. Und da hatten wir zwei Optionen, entweder Deutsch oder Französisch. Und Deutsch klang so exotisch, also habe ich angefangen, als Studentin Deutsch zu lernen. Und dann habe ich, am Anfang habe ich an der Uni einige Kurse besucht und dann später an der Goethe-Institut in Bombay und in Pune habe ich Kurse besucht. Und dann war ich so begeistert mit deutscher Literatur und Philosophie und wollte einfach weiter studieren und habe dann mich entschlossen. Ja, nicht, also die Migration war nicht nur von einem Land zu dem anderen, aber auch von einer Disziplin zu dem anderen. Dann wollte nicht mehr Ökonomie studieren und habe dann in Bombay hieß es German Studies, also nicht nur Germanistik, sondern das war auch dann Landeskunde, Philosophie, Literaturwissenschaften. Und da habe ich dann einen Magister in German Studies gemacht und dann war ich so besonders interessiert in deutscher Philosophie und dann habe ich einen zweiten Magister in Philosophie gemacht. Schon während meines Magisterstudiums habe ich angefangen, nicht nur mit interkultureller Philosophie auseinanderzusetzen, das heißt nicht nur deutsche Philosophie, sondern auch indische Philosophie. Also ich habe gleichzeitig mich mit deutschen Philosophen wie Heidegger und Wittgenstein auseinandergesetzt oder deutschsprachigen Philosophen wie Heidegger und Wittgenstein auseinandergesetzt, sondern auch mit indischen Philosophen. Und ich habe mich von Anfang an für politische Philosophie interessiert, also Fragen von Macht und Gewalt und die Beziehung zwischen Staatsbürger und Staat und auch also Fragen von politischer und ökonomischer Ungleichheiten. Und zu dieser Zeit hatte ich die Gelegenheit, einen Postgraduate Course an der Research Center for Women's Studies, Ascendity, also das ist eine der größten Frauenuniversitäten in Asien. Da habe ich dann diesen Postgraduate-Kurs absolviert, genau. Da hatte ich dann, also meine Auseinandersetzung mit Macht und Gewalt wurde erweitert, weil dann kam die feministische Perspektive, habe ich auch berücksichtigt und habe ich auch kennengelernt. Und wie funktioniert Geschlechtergewalt? Ich habe mich mit Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit, Frauenmenschenrechte, Geschlechterdemokratie auseinandergesetzt. Und das war super spannend, auch schwierig, weil also das waren nicht die konventionellen Fragen, die ich in dem Fach politische Philosophie, also natürlich haben wir uns mit politischer Macht auseinandergesetzt, aber das war nicht keine systematische Auseinandersetzung mit Feminismus oder Gender Studies oder Frauenforschung. Und das war, wie gesagt, eine große Bereicherung, aber war auch eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Aspekte zusammenzubringen. Und deshalb sage ich immer, dass meine Arbeit war von Anfang an nicht nur transdisziplinär. Ich habe mich mit Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Philosophie, Gender Studies auseinandergesetzt und das gehörten zum unterschiedlichen, also Bereiche. Also war nicht nur transdisziplinär, sondern war auch teilweise antidisziplinär, weil ich habe die Grenzen der einzelnen Disziplinen in Frage gestellt und auch hinterfragt. Und wie gesagt, das war als eine junge Studentin super spannend. Also als junge Studentin dachte ich auch damals, ich mache was ganz unkonventionell und also ist auch ein bisschen transgressiv. Und war eine sehr spannende Zeit. Und dann hatte ich als Studentin an der SNDT Women's University habe ich mich beworben. Da war diese Sommeruniversität, die Internationale Fraueninversität in Hannover, und wurde dann habe ich ein Stipendium bekommen vom DAAD. Und da waren 900 Frauen aus 150 Ländern. Das war ein großartiger internationaler Forum und waren 6 Arbeitsbereiche: Body, Migration, Work, Water, Technology and City. Und ich war im Arbeitsbereich Migration. Und da habe ich sehr spannende Kolleginnen kennengelernt und habe auch mich ein bisschen mit dem deutschen akademischen Kontext, also das habe ich auch kennengelernt. Und dann habe ich mich beworben um ein Stipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und hatte ich Glück und habe ein Stipendium bekommen. Und dann kam ich in 2001 nach Deutschland an der Ruhr-Universität Bochum zu promovieren. Wie gesagt, ich hatte immer das Glück, ich habe immer Leute gefunden, die mich unterstützt haben. Also mein Betreuer damals hat mich sehr unterstützt, weil der hat mir die Gelegenheit gegeben, während meines Philosophie-Promotion nicht nur mit dem deutschen Philosophen auseinandersetzen, sondern auch mit dem indischen Philosophen auseinanderzusetzen. Und also war meine Doktorarbeit zum Thema Schweigen. Also ich habe mich mit Sprache, Macht und Gewalt auseinandergesetzt. Also was ist die Verbindung oder das Verhältnis zwischen Sprache und Handlungsfähigkeit? Was heißt freies Reden? Was heißt, ich habe mich mit Zensur auseinandergesetzt, super aktuelle Themen, reden wir in Europa, gerade diskutieren wir genau diese Themen. Und die Grenze der Sprache, also das ist in Sprachphilosophie ein großes Thema, und natürlich die Grenze von Handlungsfähigkeit. Und zu der Zeit habe ich auch angefangen, mich mit postkolonialer Theorie auseinanderzusetzen, also Fragen von Eurozentrismus, europäischer Kolonialismus. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich gesehen, dass es gab keine Interesse und auch keine Unterstützung für postkoloniale Theorie im Sozialwissenschaften und in Philosophie. Also da war irgendwie, also diese Mainstream-Rede war, dass Deutschland oder Österreich oder die Schweiz waren nie große Kolonialmächte. Also wenn wir über postkoloniale Theorie reden, dann eher im Kontext von Spanien oder Frankreich oder Großbritannien. Die waren große Kolonialmächte. Also in Deutschland, wenn wir über Gewalt reden oder wenn wir uns mit Erinnerungspolitik auseinandersetzen, dann eher im Kontext von Nationalsozialismus und Holocaust. Das hat mich motiviert, zusammen mit meiner Kollegin Maria Domar Castro Varela dieses Buch zu schreiben, also Postkoloniale Theorie, eine kritische Einführung. Das war zu der Zeit die erste Einführung auf Deutsch zum Thema postkoloniale Studien. Und da haben wir uns besonders auch mit die Verbindung zwischen Holocaust und Kolonialismus auseinandergesetzt. Und da haben wir uns natürlich, waren wir inspiriert von Arbeit von Hannah Arendt und Du Bois, Webb Du Bois, Frantz Fanon, M. Césaire. Also diese Theoretiker und Denkerinnen haben sich mit das Zusammenspiel von Holocaust und Kolonialismus auseinandergesetzt. Also zum Beispiel Hannah Arendt spricht von Boomerang-Effekt und zeigt, wie Kolonien, deutsche Kolonien als Labor von dieser gewaltvolle Praxen funktioniert haben. Ja, also wie diese gewaltvollen Taktiken und Praxen wurden sozusagen importiert nach Deutschland aus den Kolonien.
Aus der Kolonialzeit sozusagen als Inspiration, wenn man das so formuliert.
Also als konkretes Beispiel, es gab schon Arbeitslager in deutschen Kolonien. In dem 20. Jahrhundert, 1905, und der Herero-Nama-Krieger in Namibia, also das waren die deutsche Kolonie, und da gab es schon diese Völkermord gegen die indigene Bevölkerung. Mhm. Also es gibt sehr spannende Arbeit von meinem Kollegen Jürgen Zimmerer, Und der zeigt auch, dass es gibt Verbindungen zwischen deutschem Kolonialismus und Faschismus. Mhm. Und solche Sachen haben wir auch thematisiert und versucht zu zeigen, dass postkoloniale Theorie sehr relevant auch für deutschsprachigen Raum ist. Also auf der einen Seite die Verbindung zwischen Kolonialismus und Holocaust und auf der anderen Seite, also wie haben deutsche Denker und Denkerinnen auch zu Kolonialismus beigetragen, ob es Kant und Hegel und Marx war oder Goethe oder Max Müller, also deutsche Indologen, die Romantiker, alle haben eine sehr wichtige Rolle in Kolonialdiskurse gespielt und haben auch zu Kolonialdiskurse beigetragen. Mhm. Viele haben auch für koloniale Institutionen gearbeitet, also zum Beispiel Max Müller hat für East India Company gearbeitet und auch Geld verdient, indem er beauftragt wurde, die indische Veden zu systematisieren und zu übersetzen. Also da sieht man, dass es gibt direkte und indirekte Verbindung zwischen deutschsprachigen Raum und Kolonialismus. Und ich sage die Studierenden immer, nur als ganz banales Beispiel, ich frage immer die Studierenden, ob es überhaupt einen gibt, der kein Kaffee trinkt oder Schokolade isst oder Kartoffel isst. Das sind alle Kolonialprodukte. Mhm. Also oder noch als Beispiel, wenn wir über Aufklärung in Europa reden. Also der Jürgen Habermas gibt das Beispiel von Kaffeehäusern, von Salons als Öffentlichkeitssphäre, wo also Diskussionen geführt wurden, also wo Demokratie sozusagen entstanden ist in Europa. Und ich frage immer, woher kam Kaffee, woher kam Tee? Diese Kaffeesalons, woher kam Tabak? Also das sind alle Kolonialprodukte. Und deshalb, also zum Beispiel Franz Fanon sagt, Europa ist wortwörtlich ein Produkt von seinen Kolonien.
Da müsste man dann aber sagen, dass eigentlich die Auseinandersetzung mit Kolonialismus oder auch Postkolonialismus einerseits für ein besseres Verständnis unserer eigenen Geschichte, jetzt wenn man auch Deutschland, Österreich, die Schweiz hernimmt, eigentlich ganz wichtig wäre und dennoch aber, wenn ich Sie richtig verstehe, ziemlich vernachlässigt wurde.
Absolut.
Bisher.
Und es ist eigentlich erstaunlich, weil also nur als Beispiel, zwei Felder sehen wir. Migrationspolitik. Heute, wenn wir über Migration nach Europa reden, man kann das nicht verstehen ohne eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Mhm. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Österreich ist die Migration eher aus osteuropäischen Ländern. Aber da muss man auch fragen, ob man über innere Kolonisierung in Europa reden. Also was ist das Verhältnis zwischen europäischen Ländern und osteuropäischen Ländern? Also ist das ein neokoloniales Verhältnis? Also solche Fragen sind höchst spannend. Was ist das Verhältnis zwischen Postkommunismus und Postkolonialismus? Also auf der einen Seite im Bereich von Migrationsforschung, also heute, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, wenn wir über Diskriminierung und Rassismus gegen Migranten reden, wenn wir über Geschlechtergewalt in Migrationsgesellschaften reden. Also das sind alle Themen, wo es gibt eine große Notwendigkeit, sich mit Kolonialismus und postkoloniale Theorie auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn wir über Entwicklungspolitik reden, also Armut in Afrika oder also BRICS-Länder, also das Verhältnis zwischen Europa und nicht-europäischen Ländern, UNO, also Sicherheitspolitiken. Alle diese Felder, es ist ganz, ganz wichtig, eine historische Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Also man kann nicht das Verhältnis zwischen Europa und nicht-europäischen Ländern verstehen, ohne sich mit postkolonialen Perspektiven auseinanderzusetzen. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie untertheoretisiert postkoloniale Perspektiven in Sozialwissenschaften sind. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich in unterschiedlichen Kontexten, sowohl in Frankfurt, aber auch hier in Innsbruck, die Möglichkeit habe, das sowohl in meine Forschung als auch in meiner Lehre diese Perspektiven zu integrieren, also in den Sozialwissenschaften. Also und auch nicht nur Postkolonialismus, sondern auch die Verbindung zwischen postkolonialer Theorie und Gender Studies und Queer Studies. Und da bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, dass es möglich ist, in der Lehre, aber auch in der Forschung, diese unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen und zu integrieren.
Mhm. Haben Sie eine Theorie dafür oder sich die Frage gestellt, warum das so ein vernachlässigtes Thema ist?
Also es gibt eine sehr spannende Aussage von Salman Rushdie, der sagt, dass the problem with the British is that their history happened elsewhere and that's why they're ignorant of it. Mm-hmm. Und ich glaube, teilweise ist das auch relevant für den deutschsprachigen Raum. Also die sind ein bisschen ignorant über die eigene Geschichte. Und das ist eine sehr, ich glaube, eine sehr begrenzte Auseinandersetzung mit eigener Geschichte. Und die Geschichte Europas endet sich nicht nur an die Grenze Europas. Mhm. Ich glaube, dass es gibt immer noch einen methodologischen Nationalismus in unterschiedlichen Disziplinen. Und da ist also irgendwie diese Verflechtungen zwischen unterschiedlichen Geschichten müssen ernst genommen werden. Also was ist das, wenn wir über Deutschland oder Österreich oder die Schweiz Ökonomie reden oder Kultur oder soziale Strukturen reden, es ist ganz wichtig, die Verflechtungen ernst zu nehmen. Oder sagen wir so, Industrialisierung in Europa wäre nicht möglich gewesen ohne Rohstoffe aus Asien oder Afrika oder Lateinamerika. Also unsere Kleider, wo werden die produziert? Unsere Schuhe, was wir essen, was wir trinken. Also ich habe schon Kaffee und Schokolade erwähnt, aber auch andere Sachen. Also unter welchen Bedingungen werden Obst produziert, die wir essen, also in Spanien? Es wird in Europa produziert, aber was für Arbeitskräfte werden ausgebeutet? Woher kommen sie? Und wie werden diese Bedingungen produziert in Zeit der neoliberalen Globalisierung? Also nochmals die Verbindung zwischen Kolonialismus, Neokolonialismus und Globalisierung. Wir können nicht Globalisierung verstehen, ohne uns mit Kolonialismus auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, es gibt immer mehr Interesse daran, aber es gibt viel zu tun.
Ja. Gibt es da auch viel zu tun für zum Beispiel Antiglobalisierungsbewegungen? Sind die sich dieser Tatsache ausreichend bewusst, wenn man das so sagt?
Also das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr, sehr spannende ich spreche als Akademikerin. Ja, also es ist viel los überall in der Welt. Mhm. Ich interessiere mich für Frage der Macht, aber wo Macht ist, ist auch Widerstand. Mhm. Und überall gibt es auch Widerstand. Widerstandsbewegungen, es gibt soziale Bewegungen, es gibt Protestbewegungen und das sind sehr wichtig. Aber ich finde, dass es ist gleichzeitig immer noch ein impliziter Eurozentrismus in Sozialbewegungsforschung. Also zum Beispiel nehmen wir das ganze Diskurs über Prekarisierung. Mhm. Also Prekarisierung, das wurde nur Thema in den letzten 10, 15 Jahren in Europa. Und das ist durch den systematischen Abbau der Wohlfahrtsstaat. Ja, also das ist die Flexibilisierung der Arbeitsmacht und auch die Globalisierung. Also das ist die Neoliberalisierung von Arbeitsmarkt. Aber nehmen wir das als Beispiel ein Land wie Indien, wo nur 7% der Arbeitskraft in formaler Sektor arbeitet. 93% der Arbeitskraft arbeitet in informaler Sektor. Diese Arbeiter haben nie Erfahrung mit Sachen wie gerechter Arbeitslohn, Krankenversicherung oder andere Formen von Versicherungen. Also die haben immer prekär gearbeitet. Also dann können wir nicht über Prekarisierung, also in dem Kontext können wir nicht über Prekarisierung reden als Verb, weil das war immer prekär. Die Arbeit war immer prekär. Ja. Aber nur als es mit der Umstrukturierung der Arbeitsmarkt angefangen hat, haben die Linke Kritiker angefangen, über Prekarisierung zu reden. Mhm. Und da sieht man, oder was in Griechenland passiert, in Spanien passiert, jetzt plötzlich reden Europäer, also beschäftigen sich auch mit Globalisierung. Und es gibt diese Kritik an Globalisierung. Aber ich glaube, das gab es, also natürlich gab es immer in den 70er Jahren Soli-Bewegung. Also es waren Studierenden, die sich für Lateinamerika interessiert haben oder Afrika interessiert haben oder Asien interessiert haben und haben auch gegen Armut oder gegen Ausbeutung in diesen Ländern gekämpft. Aber diese Verbindung zwischen was in Europa passiert und was in der nicht-westlichen Welt passiert, das ist also diese zwei Sachen zusammenzudenken, ist ganz wichtig. Und teilweise unterstütze ich Antiglobalisierungskritik und auch die ganze Forschung über Antiglobalisierung, aber gleichzeitig kritisiere ich das auch, weil für mich ist das immer noch sehr eurozentrisch.
Ja.
Teilweise. Mhm. Und also, da würde ich sagen, es ist wichtig, postkoloniale Theorie mit Globalisierungsstudien. Also die zwei Perspektiven sollen wir zusammendenken. Mhm. Also was hat Neokolonialismus und Globalisierung miteinander? Wie sind die miteinander verbunden?
Sie haben vorher schon ein Stichwort erwähnt, das Sie sich in diesem Zusammenhang auch ansehen. Das sind Gender Studies, Frauenforschung. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn wir das jetzt so als konkretes Beispiel herausnehmen würden, dass postkoloniale Theorie mit Gender Studies zusammengeht? Wo sehen Sie da die Verbindungen?
Also ich habe das schon erwähnt, als ich Philosophie studiert habe in Bombay, politische Philosophie, ich habe mich mit politischer Philosophie auseinandergesetzt, war meine Auseinandersetzung mit Feminismus und Gender Studies eine große Bereicherung für mich. Mhm. Also weil da war also natürlich die Kritik, dass der Norm in politischer Philosophie ist der Mann. Also wenn wir über Staatsbürger denken, wenn wir über Politik reden, gab es eine ganz große, klare Trennung zwischen privater Sphäre und öffentlicher Sphäre. Und Politik findet natürlich in der öffentlichen Sphäre statt. Also ich lese zusammen mit meiner Studierenden Maddie Wollstonecraft und Olympe de Gouges und wir sehen, die haben eine sehr, sehr wichtige Kritik an politische Theorie ausgeübt, weil die haben gesagt, dass Frauen werden ausgegrenzt aus der politischen Sphäre. Also diese Intervention war ganz, ganz wichtig, wo die gezeigt haben, dass es gibt eine ganz klare sexistische Ausgrenzung von Frauen aus der Politik. Also die postkoloniale Intervention in Gender Studies und in Frauenforschung war der Versuch, war diese Kategorie Frau zu oder wir Frauen zu pluralisieren. Also innerhalb der feministischen oder innerhalb der Geschlechterforschung gab es immer noch diese Mythos, dass wir Frauen jenseits von unseren Unterschieden haben eine gemeinsame Erfahrung von Gewalt. Also war diese ganze Rede von universaler Patriarchat und diese sozusagen Überzeugung von globaler Schwesterschaft. Und was der wichtigste Beitrag von postkolonialer Feminismus war, zu zeigen, dass es gibt natürlich Allianzen zwischen unterschiedlichen Frauen, aber gleichzeitig gibt es auch Konflikte zwischen, also es gibt keine einfache, oder sagen wir, es gibt Interessenkonflikte, es gibt keine einfache Allianz zwischen unterschiedlichen Frauen. Es macht einen Unterschied, ob man schwarz oder weiß ist, ob man eine bürgerliche Frau ist oder eine Arbeiterfrau ist, ob man christlich ist oder Muslima ist, ob man aus dem globalen Norden kommt oder globalen Süden kommt. Also das heißt, Frau heißt nicht gleich Frau. Es gibt Unterschiede und diese Unterschiede müssen ernst genommen werden. Wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir über Frauenmenschenrechte, wenn wir über Geschlechterdemokratie reden. Also das hat natürlich das war auch sozusagen eine Krise in der ganzen Frauenforschung, weil viele haben sich beschwert, dass wenn die Kategorie Frau in Frage gestellt wird, wenn die fundamentale Kategorie Frau in Frage gestellt wird, dann kann man keine Politik führen. Aber was die poststrukturalistische Feministinnen hier versuchen zu thematisieren, ist, dass, also hier müssen wir auch unser Gewaltverständnis pluralisieren. Also Gewalt kommt nicht nur von Männern, sondern Gewalt kommt auch von Frauen. Also die Erfahrung von Gewalt ist eine sehr, sehr heterogene Erfahrung. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Intervention. Und noch ein wichtiger Beitrag von postkolonialer Feminismus war dieser Intersektionalitätsansatz. Also wie kommen unterschiedliche Kategorien zusammen und wie konstituieren sie sich gegenseitig? Also das heißt, also wenn wir über zum Beispiel Geschlecht reden, Geschlecht ist immer rassifiziert. Ja? Mhm. Also, oder Rasse ist immer vergeschlechtlich. Ja? Also wir können nicht über Geschlecht reden, wir können nicht über Frauen oder Männer reden, ohne andere Kategorien gleichzeitig zu berücksichtigen. Wir müssen das habe ich schon erwähnt, wir müssen Klasse berücksichtigen, wir müssen Religion, Klasse oder Schicht berücksichtigen, wir müssen Religion berücksichtigen, wir müssen Ethnizität, Rasse berücksichtigen. Ich sage Rasse immer mit Anführungszeichen, also auf Englisch Race, weil das hat eine hat eine schwierige Geschichte und hat eine ganz schwierige Konnotation auf Deutsch. Also das, weil ich rede, man sieht die Anführungszeichen nicht, deshalb sage ich, ich benutze den Begriff immer mit Anführungszeichen. Aber dieser Intersektionalitätsansatz ist, nochmals, ich kann nur wiederholen, ein Versuch, alle diese Kategorien zu pluralisieren und zu heterogenisieren und zu zeigen, dass wenn wir uns mit diesen Kategorien auseinandersetzen, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe.
Mhm. Das heißt, dass die Gender Studies diese Kategorie Frau, die Sie jetzt erwähnt haben, eigentlich aufbrechen und eine differenziertere Sicht darauf ermöglichen und damit aber, wenn man die Gesellschaft dann so sieht, auch zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen könnte, wenn man diese Perspektive einnimmt.
Absolut. Also zum Beispiel dieses Semester biete ich ein Seminar zu Migration und Gender an. Mhm. Und in den letzten 12 Wochen habe ich zusammen mit meinen Studierenden viele Texte gelesen, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie europäische Frauen, also Zugang für europäische Frauen, Zugang zu Arbeitsmarkt ermöglicht wurde. Wie könnten sie ihre Karriere und ihre Berufe ausüben? Weil die andere Verantwortungen wurden an andere Frauen weitergegeben. Mhm. Ja, also Hausarbeit, Carework. Also wir sehen einen demografischen Wandel in Europa. Europa braucht Arbeitskraft. Ja, wir haben eine demografische Krise in Europa. Menschen werden älter. Man braucht viel mehr Arbeitskraft im Bereich von Care-Sektor, im Bereich von Hausarbeit. Und diese Arbeit wird von den Migrantinnen gemacht. Also das sind schlecht bezahlte Arbeiten, sind sehr prekäre Arbeit. Es gibt keine großen Möglichkeiten. Also ich als zum Beispiel Professorin habe einen super Status. Also ich habe viele Möglichkeiten, meine Karriere voranzubringen. Aber also eine Frau, die aus Osteuropa kommt, viele meiner Kolleginnen, die im Bereich Arbeitsmarkt arbeiten, da ist die Rede von der 24-stündigen Polin. Also wie gibt es eine systematische Dekolifizierung von Migrantinnen, die aus Osteuropa kommen oder von anderen nicht-westlichen Ländern kommen? Und wie werden ihre Arbeitskräfte ausgebeutet? Und wie ist die Emanzipation von europäischen Frauen parasitär auf die Ausbeutung der migrantischen Arbeitskräfte? Also da sieht man, das ist eine große Herausforderung für Frauenforschung und für Gender Studies, zu sehen, dass es gibt keine gemeinsame sozusagen Interesse zwischen europäischen Frauen und Migranten, sondern es gibt einen Konflikt zwischen europäischen Frauen und Migrantinnen. Und dasselbe gilt auch in dem Feld, also das war als Beispiel von Arbeitsmarkt. Aber nehmen wir als Beispiel das in den Kontext von soziokultureller Kontext. Also die europäische Frau kann sich nur als emanzipiert kodieren im Vergleich zu den Migrantinnenfrau. Mhm. Also sie ist die Unterdrückte, sie ist die ausgebeutet wird. Also die europäische Frau ist natürlich emanzipiert. Und es gibt fast die Rede in dem Mainstream-Diskurs von einer postfeministischen Welt in Europa, weil wir haben Geschlechtergleichheit in Europa. Also wenn wir ein Problem mit Geschlechterungleichheit haben, das ist nur in den Migrantinnen-Communities. Und das ist ganz spannend, weil hier werden die ökonomischen Aspekte total vernachlässigt. Und hier werde ich nochmal sagen, ist es sehr wichtig, die postkoloniale Perspektiven zu berücksichtigen.
Ja.
Also da kommt dann Geschlechterforschung und postkoloniale Studien zusammen.
Mhm, ich verstehe. Das heißt, dass das Verständnis von Emanzipation in der westlichen Welt sich sehr stark über den Vergleich zu Frauen aus der nicht westlichen Welt überhaupt erst definiert.
Mhm. Also absolut. Und wenn wir über Migrantinnen reden oder Menschen mit Migrationshintergrund reden, wir müssen auch sehen, dass es gibt schon also zweite, dritte, vierte Generation Migrantinnen in Europa. Die sind Europäer. Also ich habe sehr viele Freundinnen in Berlin, in Frankfurt, die sind Afrodeutsche, die sind in Deutschland geboren, die sprechen, also Deutsch ist die Muttersprache, die haben deutsche Pässe, aber die werden nicht als deutsch wahrgenommen. Ja, die sind immer noch die andere von Europa. Und im Kontext von Geschlechterverhältnissen, die werden immer noch, wenn wir über eine emanzipierte Frau Also wenn die Rede ist, die arbeiten im Feld von Medien, also was für Bilder haben wir? Ja, man hat sehr viel mit Bildern zu tun auch. Ne? Mhm. Was für Bilder, also was für ein Bild hat man, wenn wir über emanzipierte Frau denken? Eine Frau mit Kopftuch? Niemals. Würden wir nie denken, dass eine Frau mit Kopftuch emanzipiert sein kann. Nur als Ausnahme. Also dann denkt man an Malalai.
Mhm, yeah.
Ja, aber normalerweise, also eine Standard, vielleicht Angela Merkel wird als Beispiel von emanzipierter Frau gesehen. Aber nicht eine arme Putzfrau mit Kopftuch. Also da sieht man, wie Emanzipation kodiert ist. Und die postkoloniale feministische Intervention ist, diese Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen und zu zeigen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Emanzipation von bürgerlichen europäischen Frauen und die Ausbeutung von Migrantinnen und nichtwestlichen Frauen.
Das wäre jetzt im Bereich der Geschlechterforschung Ihnen auch ein wichtiges Anliegen.
Genau, weil das ist, da kommen wieder zwei Aspekte zusammen. Auf der einen Seite die Globalisierung, also die ökonomische, kulturelle Globalisierung, wie die unterschiedlichen Kontexte miteinander verbunden sind, interdependent sind. Also wir können nicht über Österreich, wir können nicht österreichische Arbeitsmarkt oder österreichische Kulturpolitik analysieren, ohne auf der einen Seite über Migration zu reden, also über die Präsenz von Nicht-Österreichischen im österreichischen Raum. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Verbindung von Österreich zu anderen nicht-westlichen Kontexten. Ja? Weil keine Ökonomie, keine politische Kontext existiert isoliert von anderen Kontexten. Die sind miteinander verbunden. Ja? Und das gilt im Feld von, also wenn wir über, wie ich gesagt habe, ökonomische Globalisierung oder kulturelle Globalisierung reden, ob wir über Geschlechterverhältnisse reden oder politische Verhältnisse reden oder soziale Verhältnisse reden, alle diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.
Ja.
Also das ist ein Aspekt. Und auf der anderen Seite ist das wichtig zu sehen, dass also banale Sachen, was für Kleider wir tragen, also was für Schuhe wir tragen, wer hat Zugang zum Studium, wo reisen wir, was machen wir in unserer Freizeit. Alle diese Aspekte sind mit Neokolonialismus und Globalisierung verbunden. Und das muss man dann ernst nehmen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie viele Aspekte in Ihrer Arbeit berücksichtigen, auch von Ihrer Ausbildung her viele verschiedene Bereiche sich näher angesehen haben. Versuchen Sie das auch in der Lehre an der Universität weiterzugeben in dieser Form oder ist das zu komplex
dann? Ja. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich kann nochmals nur sagen, ich habe wirklich Glück hier, weil es ist nicht immer möglich. Ne? Also Forschung und Lehre ist nicht immer möglich. Aber sowohl in Frankfurt als auch in Innsbruck habe ich die Gelegenheit gehabt, dass meine Forschung, meine aktuelle Forschung in meine Lehre einzubinden. Ich bin sehr dankbar dafür. Also wie gesagt, dieses Semester biete ich Seminare zu also Gender und Migration oder Einführung in die politische Theorie. Oder ein Seminar zu Menschenrechte. Nächsten Semester werde ich Seminare zu Politik und Geschlecht anbieten. Und zu der Zeit arbeite ich sehr intensiv zum Thema Geschlechtergewalt und Geschlechterverletzlichkeit. Und hier habe ich die Gelegenheit, also wir werden natürlich uns mit kanonischen Texten auseinandersetzen, mit also allgemeinen Theorien auseinandersetzen, aber wir werden uns auch mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Als ich meinen Seminarplan für Politik und Geschlecht, also mein Seminar vorbereitet habe, also die ersten 5, 6 Sitzungen werden wir uns die klassischen Texte lesen. Aber in den letzten 4, 5 Sitzungen wollen wir auch uns mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und da ist die Möglichkeit, dann meine aktuelle Forschung einzubinden. Und zum Beispiel, also ich habe das schon erwähnt, ich beschäftige mich seit 2 Jahren und setze mich auseinander mit dieser ganzen Vergewaltigungsgeschichten in Indien und zum Thema Geschlechtergewalt. Da werde ich zum Beispiel 2 Sitzungen genau zu dem Thema haben, also was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, wenn wir über Geschlechtergewalt reden oder Geschlechtergerechtigkeit reden, was ist die Erwartung von dem Staat, was für eine Rolle spielt die Stadt in Zeiten der neoliberalen Globalisierung, dass der Staat überhaupt keine Verantwortlichkeit mehr trägt und wie können wir den Staat verantwortlich machen, also oder was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, institutionalisierte Zivilgesellschaft, NGOs wie Amnesty International, Human Rights Watch oder kleinere NGOs, die zum Thema Frauenmenschenrechte arbeiten. Was verstehen wir unter Geschlechterdemokratie? Ist das nur Gleichheit zwischen Männern und Frauen oder müssen wir die Beziehungen neu definieren und neu imaginieren? Also, und das gilt auch zum Beispiel im Feld Menschenrechte, im Mainstream, also ganz konventionelle Menschenrechte, also da Diskurse wird nur zum Beispiel, gibt es nur eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Menschenrechte. Aber wir setzen uns auch mit neueren Entwicklungen in Menschenrechtspolicy. Wir haben uns zum Beispiel mit Menschenrechten der Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt. Heute zum Beispiel, ich werde heute Nachmittag in meiner Sitzung, wir werden uns mit Tierrecht auseinandersetzen. Wir werden uns mit Rechte der Natur auseinandersetzen. Also wir werden heute zum Beispiel in heutiger Sitzung die ecuadorische Verfassung, wir werden uns mit der ecuadorischen Verfassung auseinandersetzen, wo die Rechte von Natur integriert haben in der Verfassung. Und das gilt als wirklich radikal. Weil es geht, also da wird argumentiert, dass nicht nur Menschen haben Rechte, sondern auch nichtmenschliche Wesen haben Rechte. Steine haben Rechte, Berge haben Rechte, Bäume haben Rechte. Also das ist eine Erweiterung von dem Mainstream-Verständnis von Menschenrechte. Nächstes Semester werde ich ein Seminar zu Demokratie anbieten. Und da werden wir nicht nur die klassische, also nicht nur Platon und Sokrates lesen, sondern auch uns mit nichtwestlicher Theorien zur Demokratie auseinandersetzen. Und da bin ich, wie gesagt, also zurück zum Thema Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre, bin ich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit und Möglichkeit habe, hier in Innsbruck auch aktuelle Perspektiven und Ansätze in dem Seminarplan zu integrieren und einzubinden. Und auch, es gibt da auch Interesse von Seiten der Studierenden an diesen Themen. Die sind sehr motiviert und bisher habe ich also fantastische Referate gehört und bin ganz begeistert von den Studierenden.
Mhm. Ihr Austausch mit den Studierenden ist für Sie auch inspirierend sozusagen für Ihre eigene Forschungsarbeit dann?
Absolut. Also nur als Beispiel, ich habe einen Student, der jetzt eine Arbeit schreibt zum Thema Menschenrechtspolitik in Russland. Und ich lese natürlich und ich kenne mich ein bisschen in dem osteuropäischen und russischen Kontext aus, aber ich bin ziemlich sicher, ich werde viele neue Sachen lernen von dem Student, weil der ist wirklich ein Experte. Der war 6 Monate in Moskau, der spricht fließend Russisch, der wird sich auch mit russischer Literatur auseinandersetzen, nur als Beispiel. Und da also ist immer die Gelegenheit für mich auch neue Sachen zu lernen. Also ich bin tief davon überzeugt, dass man lernt sehr viel von den Studierenden. Und wenn man was richtig verstehen will, muss man das auch als im Seminarplan einbauen. Weil dann durch die Lehre lernt man auch viel.
Ja. Woran arbeiten Sie denn aktuell? Und was das sind ja sehr gesellschaftspolitisch relevante Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Was sind denn Ihre Ziele für die Zukunft?
In den nächsten Wochen werde ich anfangen, eine Monographie zu schreiben und da werde ich mich insbesondere mit der schwierigen Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft, ich werde mich damit auseinandersetzen. Also auf der einen Seite die wichtige Rolle von Zivilgesellschaft, also wir sehen in Zeiten der neoliberalen Globalisierung gibt es eine Privatisierung von Staat, es gibt eine Übernahme von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die mehr und mehr im Bereich arbeiten, zum Beispiel im Bereich Gerechtigkeit oder Entwicklung. Also da sehen wir eine sehr engagierte Arbeit von internationalen Organisationen wie UN oder zivilgesellschaftliche Akteuren auf der internationalen Ebene, aber auch auf der regionalen Ebene oder nationalen Ebene. Auf der anderen Seite sehe ich es als eine Gefahr, dass der Staat marginalisiert wird. Und ich sehe das als einen sehr wichtigen Aspekt von neoliberaler Globalisierung. Diese Marginalisierung von Staat sehe ich als einen systematischen Aspekt von neoliberaler Globalisierung. Und das ist genau, was ich in meiner aktuellen Arbeit thematisiere. Also was für Erwartungen sollen wir von Staat haben? Also ich bin zum Beispiel eine indische Staatsbürgerin und meine Erwartungen sind nicht nur gegenüber dem indischen Staat, sondern auch gegenüber dem österreichischen Staat. Ich bezahle meine Steuer hier, aber ich bezahle auch Steuer in Deutschland. Also gegenüber europäischen Staaten, aber auch gegenüber anderen Staaten. Also wenn wir über zum Beispiel Konflikt reden, ob es in Sudan ist oder in Ukraine ist, man hat Erwartungen auch von der internationalen Community. Und also auf einer transnationalen Ebene versuche ich zu verstehen, was ist die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren, was ist die Rolle von internationalen Organisationen und Institutionen, aber auch was ist die Rolle von postkolonialen Staaten, wenn wir im Feld, also ich kann nur wiederholen, transnationale Gerechtigkeit, Menschenrechte oder Demokratie. Und hier setze ich mit meinem ganz spannenden griechischen Konzept auseinander, also Pharmakon. Pharmakon ist beides, Gift und Gegengift. Und ich verstehe den Staat als Pharmakon, also sowohl Gift als auch Medizin. Und meine Frage ist oder mein Interesse ist zu sehen, wie können wir Gift in Gegengift verwandeln? Wie können den Staat instrumentalisieren als Motor von Gerechtigkeit, als Motor von Demokratie und als auch ein Motor für Dekolonisierung? Und das wäre mein Projekt sein in den nächsten Jahren.
Ja, das heißt aber, um das so zusammenzufassen kurz, nicht in Richtung einer weiteren Distanzierung von staatlichen Gebilden, sondern eher das Potenzial ausnutzen.
Genau, also es gibt sehr viele Leute, die sehr enttäuscht und frustriert sind von Politik. Also man spricht sogar im deutschsprachigen Raum von politischer Verdrossenheit. Man spricht von einer Depolitisierung. Und das ist genau, also wie kann eine Repolitisierung stattfinden? Also ich interessiere mich für politische Philosophie, ich bin eine Politikwissenschaftlerin. Und meine Frage ist, wie kann eine Repolitisierung stattfinden, das nicht privatisiert ist? Also dass es nicht nur eine Einzelmotivation ist von zivilgesellschaftlichen Akteuren, weil wir wissen, dass Zivilgesellschaft eine sehr Elitesphäre ist. Also wer hat die Zeit und die Ressourcen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Entweder wird man dafür bezahlt, man arbeitet für ein NGO, dann ist die Frage von Funding, woher kommt das Geld? Und Konditionen, weil immer wo Geld ist, gibt es immer Bedingungen auf der einen Seite. Oder gibt es ein ehrenamtliches Engagement, aber dafür braucht man Zeit und Ressourcen. Wenn man 16, 18 Stunden am Tag arbeiten muss, dann hat man nicht viel Zeit übrig für ehrenamtliches Engagement. Also wie kann eine Repolitisierung stattfinden und in welchem Sphäre findet diese Repolitisierung statt und was ist die Rolle von Zivilgesellschaft, Stadt und Staatsbürger? Also das ist die große Frage für mich.
Frau Professor Davan, dann danke ich Ihnen vielmals für das interessante Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Frage und nochmals für die Gelegenheit, meine Arbeit hier zu präsentieren
Sehr
und
gerne.
Zu diskutieren.
Vielen Dank.